In der heutigen Folge spreche ich mit der Bestseller-Autorin Anne Schüller über die transformative Kraft von Narrativen im Unternehmen. Wir beleuchten, warum klassisches Storytelling oft zu kurz greift und wie echte Zukunftserzählungen die Customer Experience grundlegend verändern können. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich, dass du heute wieder mit an Bord bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Invacon, dem Spezialisten für Inbound-Kundenservice auf Premium-Niveau. Im CX-Management wissen wir, die Qualität deines Service steht und fällt mit den Menschen, die deine Marke repräsentieren. Invacon setzt genau hier an. Das Team aus 350 festangestellten Profis sichert dir höchste Flexibilität durch ein zertifiziertes Homeoffice-Modell, das deutschlandweit die besten Talente vereint. Invacon liefert 100%ige KPI-Erfüllung, unterstützt durch eigene Software-Tools für Echtzeit-Analytics und effiziente KI-Bots. Mit über 23 Jahren Erfahrung aus der Arbeit für renommierte Auftraggeber wie beispielsweise BMW beweist Invacon täglich, dass Skalierbarkeit, Informationssicherheit und die Zufriedenheit von Auftraggebern und deren Kunden Hand in Hand gehen können. Invacon bietet Servicequalität, die dein Markenversprechen in jedem Kundenkontakt einlöst. Mehr Informationen findest du auf der Website www.invacon.com. Viele Unternehmen predigen gebetsmühlenartig Customer First, doch in der Realität scheitern diese Initiativen oft kläglich. Warum ist der Weg zu einer echten, kundenorientierten Organisation so zäh und warum blockieren starre Silos und kurzfristige Quartalsziele den langfristigen Erfolg so extrem? Wir müssen uns fragen, ob die Geschichten, die wir intern erzählen, überhaupt noch tragfähig sind. Das weit verbreitete Konzept der Burning Platform erweist sich in der Praxis zum Beispiel oft als hochgradig toxisch und erzeugt eher Lähmung als echten Innovationsgeist und Transformationswillen. Wie schaffen wir es also, ein positives Fortschrittsnarrativ zu etablieren, das die Menschen wirklich mitreißt? Mein heutiger Gast ist Anne Schüller, Keynote-Speakerin und mehrfach ausgezeichnete Bestseller-Autorin. Sie hat genau zu diesem Thema ihr neues Buch geschrieben. Anne gilt als absolute Wegbereiterin für das Touchpoint-Management im Dachraum und ist deshalb genau die Richtige, wenn es darum geht zu erklären, wie man die Kraft der Narrative für eine echte CX-Transformation nutzen kann. Hallo Anne, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo mein Lieber, schön dich mal wiederzusehen.
Liebe Anne, ja, ist immerhin schon 5 Jahre her, zumindest im Podcast. Und damals haben wir schon über die Orbit-Organisation gesprochen und wie Unternehmen organisiert sein sollten, um wirklich kundenorientiert aufgestellt zu sein. Wir haben uns danach auch nochmal im Biergarten getroffen, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber da habe ich auch gelernt, dass du dich ja schon wirklich sehr, sehr lange Zeit und schon lange vor vielen anderen mit dem Thema CX beschäftigt. Wie bist du dem Thema gekommen?
Ja.
Und weil deine Signature-Themen sind ja CX und Touchpoint-Management.
Das ist richtig. Also ich war ja sehr lange im Angestelltenverhältnis. Ich habe lange im Vertrieb, im Marketing gearbeitet, war am Schluss CMO bei einem großen internationalen Hotelkonzern. Das heißt, der Kunde spielte für mich immer schon die Hauptrolle. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, also das erste Konzept, die erste Unternehmensorganisation, die ich entwickelt habe, heißt mit jemand anderem zusammen, in dem Fall Gerhard Fuchs, heißt Total Loyalty Marketing. Ja, da ging es eben um nicht nur am Schluss um Kundenloyalität, sondern bei mir, der Ansatz war immer schon generisch, generalistisch. Und ich habe gesagt, das ganze Unternehmen muss sich dann auf Kundenloyalität einstellen. Das muss erst drinnen passieren, Mitarbeiterloyalität, wie drinnen so draußen. Ja, und der Unterschied ist eben Bindung. Die meisten reden ja von Mitarbeiter- oder Kundenbindung. Das kann ich durch Fesselprogramme, so habe ich das immer genannt, erreichen. Also so Prämiengeschichten. Und Loyalität kommt von Herzen. Ja, und das ist die wahre Loyalität, die von Herzen kommt. Von Herzen will ich einer Marke treu sein, von Herzen will ich einem Unternehmen treu sein. Und das ist Loyalität. Das ist nicht blinder Gehorsam, sondern eben eine durchaus durchdachte, engagierte, von Herzen mit Leib und Seele Verbundenheit zum Unternehmen. So, und aus diesem heraus ist dann eben sehr früh oder zu einem ja sehr frühen Zeitpunkt, ich war ja Vorreiterin für das Touchpoint Management in Deutschland, also das, was man heute CX nennt, das hieß im Grunde früher Touchpoint Management. Ich glaube, CX fanden die Leute irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht.
Fängt also richtig hier an, unter denen.
Was auch immer. Seit 2010 habe ich mich damit beschäftigt und 2012 kam dann das Buch Touchpoints raus. Mhm. Das hat ja richtig Furore gemacht. Das war in den Universitäten rauf und runter, hat Diplomarbeiten dazu geschrieben oder Masterarbeiten, würde man heute dazu sagen. Also es hat wirklich es eingeschlagen wie eine Bombe. Gibt's heute noch, ist, wenn ich mich recht erinnere, eine 7. Auflage, also tatsächlich ein Longseller. Das ist ja immer, wovon Autoren träumen, nicht von einem kurzen Hype und dann ist schon wieder vorbei, sondern von etwas, was wirklich dann auch im Markt einen Fußabdruck erzeugt. Also das war mein Weg letztlich zum Kunden über Loyalität, über Empfehlungen, auch Weiterempfehlungen auch und dann Touchpoint Management. Und dann habe ich festgestellt, der wahre Knackpunkt, der ist eben drinnen im Unternehmen. Ja, wenn drinnen die Strukturen und die Prozesse und die Mindsets, ja, es ist ja im ersten Schritt immer eine Frage des Mindsets. Wenn das Mindset nicht da ist, das kundenfreundliche Customer-First-Mindset, dann können die Mitarbeiter sich noch so sehr bemühen, für Kundenbegeisterung einzustehen. Es gelingt eben nicht. Ja, und als ich das gesehen habe, dass die wahren Blockaden drinnen sind, da habe ich mich dann in die Unternehmensorganisation eingemischt mit Orbit-Modell und mit weiteren Themen.
Und damit das Mindset entstehen kann, braucht es auch Narrative. Und über dieses Buch, das hast du jetzt aktuell geschrieben, möchte ich mich gerne mit dir unterhalten. Ja. Ich erinnere mich tatsächlich sehr gut, ich glaube nicht mal ein Jahr her, haben wir über dieses Buch bereits im Biergarten gesprochen. Ja. Und ich habe dann ziemlich arrogant von oben herab gesagt, du Storytelling, da wolltest du noch über Storytelling schreiben. So, ach Anne, Storytelling ist durch, das ist langweilig, will keiner mehr lesen. Und ein paar Monate später hast du dann sowohl dieses Buch geschrieben, was mich von der Geschwindigkeit enorm beeindruckt hat, aber gleichzeitig durfte ich auch schon einen Vorabdruck deines Buches lesen und fand das konzeptionell wirklich stark. Danke. Vor allem hast du aber auch den Begriff Storytelling abgegrenzt von dem Begriff, den du dann in diesem Buch verwendest, was Narrative ist.
Ja, richtig.
Und das hat ja einen guten Grund. Wenn du von Narrativen sprichst, was meinst du genau damit und was meinst du nicht damit?
Ja, also Narrative, im Grunde ist es lateinisch, es bedeutet im Grunde erzählen. Also ein sehr neutrales Wort. Und Narrative ist aus meiner Sicht das Übergeordnete, sozusagen das Denk- und Handlungsgebäude. Ja, Storytelling, das kann eine kleine, unterhaltsame Geschichte sein, von wenig Bedeutung, heute gehört, morgen wieder vergessen. Das Narrativ ist ein großes Gedankengebäude. Und das gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen. Ja, das gibt es in der Literatur natürlich, das gibt es in Ideologien. Ja, Ideologien sind Narrative per se. Religion, jede Religion ist ein Narrativ. Das gibt es in der Politik ganz stark. Dann auch entweder positiv oder negativ, konstruktiv, destruktiv konnotiert. Ja, das heißt, man kann Narrative in eine positive und in eine negative Richtung bringen. Jede Marke ist ein narratives Konstrukt. Das heißt, die Marke ist ja das, was oben drüber ist, über dem Produkt sozusagen, was dem Produkt einen Deutungsrahmen gibt oder was der Lösung und dem Service einen Deutungsrahmen gibt. Also insofern ist das Narrativ etwas sehr, sehr, sehr viel Wichtigeres. Und das findet eben draußen beim Kunden statt, wo wir das Storytelling als solches ja schon, ja, mein Gott, ich kenne das schon seit den 90ern. Da habe ich schon, als ich damals meine Marken, ich war ja CMO, aufgebaut habe ich schon mit Storytelling gearbeitet. Ja, weil wir wir hatten wenig Budget und mein Chef hat mir absichtlich immer wenig Budget gegeben, hat er gesagt, wenn ich wenig Budget dir gebe, dann machst du die richtig kreativen Sachen, und so war es dann auch. Also das ist, es ist nicht ein alter Hut, es ist nach wie vor aktuell, ja, weil ohne Storytelling geht gar nichts, aber es ist, also die Mechanismen sind bekannt. Aber Narrative ist etwas viel Größeres. Ja, und ich musste mich dann natürlich konzentrieren, fokussieren, und ich habe dann eben 3 Aspekte der Narrative gewählt. Das Leben als Narrativ, also verbunden mit dem Individuum, die Arbeitswelt als Narrativ, Unternehmen, der Unternehmenspurpose als große Unternehmensgeschichte als Narrativ und dann unsere Zukunft als Narrativ. So, und das sind die auch gleich dann die 3 Teile im Buch.
Mhm. Warum wirken denn Narrative bei Menschen?
Ja, also unser Hirn ist eigentlich ein Geschichtenhirn. Ja, also die Wissenschaftler glauben, dass alles, was auf uns einströmt, jeder Reiz, ja, jede Zahl, alle Daten, alle Fakten, alle Informationen, dass das im Gehirn in Bilder und Geschichten übersetzt wird. So. Und wir wissen es auch. Ja, wenn wir denken, dann poppt sofort eine Geschichte auf. Wir träumen sogar in Geschichten. Ja, also das ist, unsere Hirnarchitektur ist letztlich also episodisch aufgebaut. Und das ist leicht für unser Gehirn. Ja, deswegen ist es so schwer mit Zahlen, Daten, Fakten, weil die müssten in Geschichten übersetzt werden im Hirn, wenn es nicht die Menschen, die klug sind, schon im Vorfeld machen und es unserem Hirn dann leicht machen. So. Das heißt, unser Hirn ist letztlich auf der Grundlage von Geschichten miteinander verknüpft, und ich glaube sogar, Zivilisation ist überhaupt erst entstanden, weil wir einander Geschichten erzählten. Also Geschichten sind Archive des Überlebens, und das waren die immer schon, früher noch wichtiger als heute, und auch in Zukunft werden Narrative Geschichten des Überlebens sein. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir diese gewaltige Macht von Geschichten erzählen, von Narrativen, können wir dann ein bisschen besser fassen.
Wann ist denn ein Narrativ ein wirklich starkes Narrativ? Was ist so der Kern eines starken Narrativs? Weil wenn du sagst, es ist eine Geschichte fürs Überleben, heißt das ja, Überleben bedeutet ja, ich passe mich an veränderte Umweltbedingungen an, und deshalb erzähle ich mir Geschichten, die mir das erleichtern sollen. Das ist ja eigentlich auch genau das Thema, über das wir reden wollen. Aber was braucht denn ein Narrativ, damit es wirklich so wirken kann?
Also Narrativ sollte in der Regel etwas sein, was eine Gemeinschaft zusammenführt. Ja, also ein Narrativ ist zunächst mal der Deutungsrahmen. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Gebäude. Also das Narrativ ist sozusagen Gebäude, und die einzelnen Zimmer sind dann die kleine Story, die das Narrativ letztlich zusammenführen oder untermauern oder dem Kraft geben. Also diese große Geschichte, dieses umfassende, dieser Deutungsrahmen. Und dieser Deutungsrahmen, der bringt Gemeinschaften zusammen. Ja, das heißt früher, und wir haben ja dieses archaische Hirn, das wird so oft übersehen. Ja, dass wir ganz tief, also das ist ganz tief, das Innerste sozusagen in unseres Gehirns, was wir vor der Zeit, als wir überhaupt Menschen waren, die Homo sapiens waren, das haben wir von daher schon mitgebracht. Und früher waren diese Narrative so wichtig, weil die haben eben Gruppen zusammengehalten. Kleine Menschengruppen. Wir waren ja damals in kleinen Menschengruppen unterwegs in einer sehr wilden und sehr undurchsichtigen und gefährlichen Welt. Ja, in dem eigentlich bloß Mythen von dem, was geht und was nicht geht, kreisten. Und dann kamen eben Jägertrupps zurück oder Jagdtrupps kamen zurück und erzählten den Daheimgebliebenen die Geschichten des Überlebens. Und der Stamm, der die besseren Geschichte hatte, der hat besser überlebt. Ja, und so ist das auch noch heute. Also heute, der unternehmerische Stamm, der die besseren Geschichten hat, der wird überleben, der wird die Zukunft erreichen. Ja, ein Mensch, ein Individuum, das die besseren Geschichten, die besseren Selbsterzählungen hat, wird die Zukunft besser erreichen, also ein glücklicheres, freundlicheres, erfolgreicheres Leben führen können. Und es hält eben Gemeinschaften zusammen, weil wir sind Herdentiere. Ja, und ein gutes Narrativ ist eben eins, das einer Gemeinschaft, sei es eine Unternehmensgemeinschaft, eine Freundesklique, eine politische Strömung, eine Religion, was auch immer, indem es diese Gemeinschaft zusammenhält, dieser Gemeinschaft einen gewissen Sinn gibt, wofür die Mitglieder dieser Gemeinschaft dann mit Inbrunst und Leidenschaft streiten, dahinter stehen und alles dazu tun, dass diese Gemeinschaft überlebt.
Ist ja eine Gemeinschaft in einem deiner Bücher beschrieben, beziehungsweise gefordert, dass es mehr dieser Gemeinschaft geben sollte im Unternehmen, die nennst du Übermorgengestalter.
Ja. Ja.
Wie sieht denn deren Narrativ aus? Um es mal plastisch zu machen.
Ja, also deren Narrativ ist ein Fortschrittsnarrativ. Mhm. Ja, weil Übermorgengestalter sind von Haus aus neugierig. Die kümmern sich nicht um das Morgen, sondern um das Übermorgen. Und die sind sehr von Fortschritt, von allem Neuen fasziniert. Also die Avantgarde, würde man zum Beispiel im Französischen sagen. Die Vorreiter, immer wenn es neue Gegenden zu erobern gibt, dann hat man natürlich, das ist das Falsche, was die Unternehmen heute in den Change-Prozess machen. Die wollen immer alle gleich mitnehmen. Ja, also jede Gemeinschaft hat immer eine Vorhut geschickt. Ja, also wir waren als kleiner Stamm, waren wir eben in einem bestimmten Land, in einem bestimmten Tal. Da hatten wir unser Territorium, da waren wir safe. Und irgendwann gingen die Jagdgründe zur Neige oder es wurde verwüstet und wir mussten weiterziehen. Es ist nie der ganze Stamm aufgebrochen, sondern erst hat man Kundschafter ausgeschickt, Vorreiter ausgeschickt, die erstmal auskunden sollten, wie es da in dem hoffentlich schönen Neuland für uns ist. Und so genauso sollten das die Unternehmen machen und das sind eben die Übermorgengestalter. Und die haben das in den Genen. Ja, das ist so wichtig. Man schickt im Unternehmen niemanden ins Neuland, dessen Hauptnarrativ Sicherheit ist. Ja, es gibt viele Menschen, deren Hauptnarrativ ist Sicherheit. Alles, was sicher ist, da wollen die sein, da können die sich mit anfreunden. Aber es gibt eben bestimmte Menschen, die haben dieses sogenannte Abenteuer-Gen, ja, dieses Neugier-Gen, dieses Ausprobieren-Gen, ja, sogar bis an die Grenzen des Lebens-Gen, also im Extremen. Wenn ich so ein Extremabenteurer bin, dann interessiert mich nur das, weil mir das letztlich auch den Kick gibt. Und das Entscheidende ist, im Unternehmen eben diese Übermorgengestalter zu finden. Wer ist das? Und denen dann Spielwiesen zu geben und den Raum zu geben. Ja, und das ist das, was leider in Oldschool-Unternehmen gar nicht passiert.
In Oldschool-Unternehmen gibt es aber, wie du schon gesagt hast, viele Menschen, die auf Sicherheit bedacht sind. Deren Narrativ eigentlich ein ganz anderes ist. Und man spricht in der Unternehmensentwicklung ja gerne auch von dem Narrativ der Burning-Plattform.
Ja.
Also mir wurde das oft erzählt. Immer wenn es irgendwie um Veränderung ging, hieß es, das ist ja unsere Burning-Plattform. Ich habe mich dann immer auf so eine Ölplattform versetzt gefühlt und habe mir gedacht, also mich berührt das jetzt nicht so. Aber offensichtlich muss man mit Schmerz arbeiten, um die Menschen, die sich in Sicherheit fühlen, dazu zu bewegen, irgendwas anders zu machen als vorher. Das war wahrscheinlich auch bei den Stämmen in der grauen Vorzeit schon so. Wie viel Schmerz aber darf denn in so einem Narrativ sein, damit nicht alle am Schluss total frustriert in den Seilen hängen und sagen, ach nee, jetzt lassen wir's. Dann können wir es.
Ich finde, das ist per se schon mal für ein Unternehmen ein falsches Narrativ. Ja, weil natürlich, also wir haben immer in unserem Hirn, es gibt im Grunde nur zwei Richtungen, weg von, ja, also alles, was Schmerzen macht oder lebensbedrohlich ist, versuche ich zu vermeiden. Aber es gibt eben auch dieses andere, diese andere Richtung hinzu, hin zum Besseren, ja, hin zum Fortschritt, hin zum besseren Leben, zum besseren Arbeit, zu einer besseren Zukunft. Und wenn ich mich nur auf dieses Schmerznarrativ konzentriere, weg von, dann kann ich kein Unternehmen in die Zukunft führen. Ja, und das wird eben hauptsächlich gemacht. Aus welchen Gründen auch immer haben merkwürdige Organisationen, Entwickler, die haben dann mal eine Sterbeforscherin entdeckt und haben dann so eine Veränderungskurve aufgezeichnet, weil diese Sterbeforscherin, die hat dann mal entdeckt, also ja, kurz vorher, die Beteiligten, die gehen durch ein Tal der Tränen, Ablehnung zunächst von, also diesem ultimativen Sterbeprozess.
Ja,
und Teil der Tränen und dann irgendwann fügen sie sich in ihr Schicksal ein. Und das ist natürlich ein völlig absurdes Narrativ, wenn ich in die Zukunft gehen möchte. Ja, weil ich will ja als Unternehmen nicht sterben, ich will es ja besser haben in der Zukunft. Ja, das heißt, ich muss eine ganz andere Kurve malen, also nicht so eine Abwärtskurve malen, sondern eine Aufwärtskurve malen. Diese Aufwärtskurve ist natürlich keine Linie. Ja, das ist eine Schlängelinie, wie bei einer Heldenreise. Da gibt's natürlich auch alles Auf und Abs. Ja, und manchmal gibt es unangenehme Momente. Und wir wissen das ja auch, wenn wir im Sport sind zum Beispiel und wir wollen besser werden. Ja, ich weiß nicht, was hast du eine Sportart, die dir gerade einfällt? Also Golf oder Tennis spielen? Zum Beispiel, ich bleib mal beim Tennis spielen, weil also es kann sich jeder auch gut vorstellen, der eine andere Sportart hat. ich habe eine schlechte Rückhand und ich soll eine neue lernen. Und zunächst spiele ich mit der neuen Rückhand ein bisschen schlechter, ja, weil ich die ja noch nicht kann. Ich muss die ja wiederholen, ich muss die ja üben. Aber eines Tages weiß ich, mit dieser neuen Rückhand werde ich im Turnier einfach Winner sein. Ja, und wir wissen es aus dem privaten Leben, ich muss üben, um zu brillieren, es muss schlechter werden, damit es besser wird. Aber im Unternehmen wird das gar nicht so gesehen, sondern die Leute gehen erstmal runter bis zum Tiefpunkt. Und das wird auch überall so erzählt. Es werden ja Schreckgespenster an die Wand gemalt. Also wenn ich Führungskraft bin und mir fällt kein anderes Narrativ ein als so ein Schreckgespenst, wir werden alle sterben als Unternehmen, an die Wand zu malen. Wenn ich so führe, dann darf ich mich natürlich nicht wundern, dass da eine merkwürdige Haltung, Grundhaltung im Unternehmen ist. Das heißt, wir müssen die Geschichten einfach anders erzählen. Ja, natürlich, es gibt Auf und Abs, aber der Grundweg, der geht nicht in ein tiefes Tal, sondern der Grundweg geht nach oben als Schlängelinie.
Ich habe verstanden, Burning Platform ist eigentlich eher toxisch. Also ist wird toxisch. Eigentlich eher, er ist total toxisch. Ich würde gerne mit dir jetzt gedanklich den nächsten Schritt machen, eine Ebene tiefer gehen und uns jetzt bewegen wir uns mal direkt ins Unternehmen rein. Und im CX-Bereich, du kennst es ja gut genug, sind wir seit Jahren auf dem Kreuzzug zu einer besseren, einer kundenorientierten Unternehmung. Das ist ja eigentlich ein positives Bild nach draußen. Und wir wissen auch, dass viele Unternehmen das versuchen, es ist ein echt zäher Prozess, weil die Transformation nicht gelingen will. Und jetzt kommt on top of that auch noch die KI, die sowieso Druck auf alle Prozesse, auf die IT, auf alles, was im Unternehmen an den Touchpoints auch passieren kann, ausübt. Und jetzt sind die Menschen im Board vielleicht gerade verzweifelt und fragen, liebe Frau Schüller, warum soll ich denn jetzt ein CX-Narrativ entwickeln und wie könnte das denn ausschauen?
Ja, also ich würde sagen, wir müssen, wenn wir das wirklich schaffen wollen, wir müssen bei den organisationalen Strukturen anfangen. Und die haben sich eben nicht geändert. Ja, solange ich so ein Top-Down-Organigramm habe, der Chef thront einsam ganz oben, darunter in Kästchen eingesperrt, die brave Gefolgsmannschaft, Mitarbeiter kommen nicht vor und Kunden kommen gar nicht vor. Ja, das heißt, wenn ich mir Customer First oder Kundenzentrierung, wie auch immer wir das nennen würden, als Hauptziel der Organisation auf die Fahnen schreibe, dann muss ich doch auch irgendwo im organisationalen Bild den Kunden sehen und der kommt nicht vor. Ich nenne das immer
Managementabteilung.
Bitte?
Die CX-Management-Abteilung.
Das ist die Abteilung, das ist nicht der Kunde. Ja, das Unternehmen richtet sich auf den Kunden aus. Da muss ich im Organigramm, da muss ich ein Bild malen, in dem ich den Kunden sehe. So, und in dem der Kunde eine bedeutende Stellung hat. Das habe ich ja schon beim Orbit-Modell, da steht der Kunde wirklich in der Mitte. Wenn ich an Zentrierung sage, dann habe ich den Kunden auch tatsächlich zentriert in der Mitte und alles dreht sich um den Kunden. Und das ist der Unterschied. Ja, und in klassischen Organisationen dreht sich immer noch alles um das Unternehmen. Ja, wenn ich den Purpose nehme, ja, hat mancher verstanden, wir nennen das nicht mehr Leitbild, wir nennen das jetzt Purpose. Aber solange das nur ein Etikett ist, und das ist es ja meistens, und das Mindset und die organisationalen Strukturen dahinter sich nicht ändern, kriege ich keine Kundenorientierung hin. Ja, solange ich in Silos denke, kriege ich keine Kundenorientierung hin, weil in Silos sind die Ziele der Silo-Vorsteher, die da ganz oben stehen, sind ausgerichtet auf interne Ergebnisse. Und diese internen Ergebnisse, diese Ziellandungen, diese Ziele sollen dann in Form von Punktlandungen in jedem Quartal erreicht werden. Es ist ganz klar, dass wenn ich solche KPIs habe, die sich auf interne Finanzziele konzentrieren, dass ich dann keine Kundenziele wirklich erreichen. Also es wird in vielen Unternehmen wird ein falsches Narrativ erzählt, eines, das sie vielleicht gerne hätten, wo es aber nicht möglich ist, aufgrund von Mindset, Strukturen und Prozesse dieses Ziel Customer First auch tatsächlich zu erreichen.
Wenn ich jetzt CEO bin, sagt, wir erzählen das doch die ganze Zeit, woran merke ich denn, dass es nicht trägt in meiner Organisation? Du sagst, sieht man schon an eurer Organisation selber. Aber gibt es noch andere Indikatoren dafür, dass ich merke, mein Narrativ, das ich jetzt die ganzen Jahre so brav erzählt habe, da geht eigentlich gar keiner mit?
Ja. Also warum geht keiner mit? Weil die Ziele...
Nein, also woran erkenne ich das? dass ich es auch selber erstmal sehe. Mein Narrativ ist selbst eine Burning-Plattform.
Das ist immer, die Entscheidung ist immer, wenn wir etwas im Unternehmen für den Kunden zum Wohle des Kunden machen oder zum Wohl des Unternehmens. Ja, das heißt, ich mache etwas für den Kunden, das ist relativ teuer und verursacht im ersten Schritt einmal Kosten. Langfristig würde es den Kunden an mich binden und ich hätte Folgeumsätze, aber zunächst mal verursacht es Kosten, also Vorauskosten sozusagen. Und das wird nicht gemacht, weil das Quartalsergebnis des Unternehmens, die Finanzzahlen wichtiger sind. Ja, das heißt, die wesentliche Entscheidung ist immer, sind uns die Finanzzahlen wichtiger? Also das Unternehmen, das kurzfristige Überleben des Unternehmens, ist uns das wichtiger? Oder sind uns die Kunden wichtiger, die langfristig das Unternehmen zum Überleben bringen? Also unser Überleben sicherstellen. Ja, weil ohne Kunden kein Unternehmen. Nur die Manager, die eben jetzt nicht lebenslang im Unternehmen sind, sondern nur nach 2-3 Jahre, wie heutzutage üblich, dass die natürlich sich auf die kurzfristigen Unternehmensziele konzentrieren und der Kunde im Grunde keine Rolle oder wenig eine Rolle spielt oder im Hintergrund steht. Also das sieht man ständig. Ich erlebe das andauernd. Ich erlebe es bei den banalsten Geschichten. Gestern hatte ich noch, darf ich die Geschichte erzählen? Weil man überlegt mal, mein Gott, wir reden uns den Mund fusselig, du, ich und viele andere, die in Customer Centricity machen seit Jahren. Wir reden uns den Mund fusselig. Ich komme aus dem Rheinland, so sagen wir das da. Und es verändert sich nichts, weil es verändern sich eben nicht die Strukturen und die Prozesse. Ja, und dann gab es in diesem Unternehmen einen sehr kundenunfreundlichen Prozess. Und meine Ansprechpartnerin, die sagte, wissen wir alle, wir reden seit Monaten darüber. Also es ging wirklich darum, dass dadurch Umsätze nicht erreicht werden konnten. Letztlich, dass die Unternehmen kundenunfreundlich handelten. Und die sagten, wissen wir, wir sagen es der Geschäftsleitung ständig, seit Monaten hängen wir denen im Ohr, die verändern einfach nichts.
Ja, und dann, klar, dann verliert es an Glaubwürdigkeit.
Ja, und die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Ach gut, sorry.
Und dann hat diese Mitarbeiterin einen Aufruf gestartet an die Kunden, doch mal direkt die Geschäftsleitung anzusprechen, um auf die Missstände hinzuweisen. Und dann wurde die Mitarbeiterin fertig gemacht. Das heißt, die Person, die seit Jahren oder Monaten in dem Fall auf den Fehler zeigte und die schließlich, um was endlich was zu erreichen, weil sie es selbst nicht mehr alleine offensichtlich schaffen konnte, die Kunden zu Hilfe bat. Ja, also nicht die Person, die auf den Fehler zeigte, damit er korrigiert wurde, sondern die Person sozusagen, die den Fehler offenlegte, die wurde jetzt plötzlich attackiert. Also der Fehler selber wurde nicht behoben, die Person wurde attackiert. Und das ist es etwas, was in vielen Unternehmen passiert. Ja, das ist es, was die Übermorgengestalter, von denen wir eben schon sprachen, was die auch ständig erleben. Ja, also wenn die mit neuen Ideen kommen, dann werden die als Störer gebrandmarkt oder als Querulanten angesehen. Ja, ein Querulant ist jemand, der einfach immer nur klagt und jammert und alles furchtbar findet und toxische Stimmung im Unternehmen verbreitet. Das ist ein Querulant. Ein Übermorgengestalter ist der, der Lösungsvorschläge aufzeigt und der mit Inbrunst und Leidenschaft dafür kämpft, dass sich auf Lösungsvorschläge auch manifestieren können und im Unternehmen umgesetzt werden. Ja, und diese Menschen, die das tun mit dem ganzen Willen, es gut zu machen fürs Unternehmen, gut für die Kunden letztlich, die werden im Unternehmen gebrandmarkt. Und das ist etwas, wie gesagt, noch gestern erlebt. Es ist so traurig, es zu sehen und es verändert sich nicht.
Es ist im Prinzip ja, die scheitern ja in dem Augenblick, wo so ein generelles Narrativ übersetzt wird in was sehr Operatives. Weil in diesem konkreten Prozess sehe ich dann, dass die Gesamtgeschichte irgendwie gestört ist. Es ist jetzt leicht, negative Beispiele zu finden. Wie kann man das denn positiv gestalten, sodass man praktisch aus einer großen Geschichte das so übersetzt, dass es auch im einzelnen Serviceprozess ankommt und jeder sagt, ja, Das ist unsere DNA, so leben wir. Und ich sehe es jetzt konkret hier. Hast du da auch ein Beispiel?
Ich kenne ehrlich gesagt wenige Beispiele. Ja, ich habe ja selber, als ich Touchpoint-Management noch machte, so viel untersucht und so viel auch versucht mit all meinen Büchern. Ich habe ja Touchpoint-Manager ausgebildet, ja, und habe diese neuen Wege gezeigt, dass der Touchpoint-Manager, die Reise des Kunden, die findet quer durchs Unternehmen statt. So, das heißt, solange ich in Silos bin, ist es fast unmöglich, weil in Silos habe ich eine DIDA-Struktur. Und DIDA müssen mir helfen und DIDA sind verantwortlich. Und wegen denen da funktioniert es eben leider nicht. Ich wollte ja und ich könnte ja, aber die da, die bremsen mich ständig aus. So, das ist Silo-Denke. Und der Touchpoint-Manager, der muss eben quer durchs Unternehmen handeln. Und die Theorie ist gut, aber solange wir in diesen Silo-Strukturen sind, funktioniert es eben nicht. Ja, weil jeder Silo-Vorsteher sagt, was kümmerst du dich um mein Gebiet, kümmere dich um deine eigenen Sachen. Es ist dann eben immer in diesen Organisationen meins und deins und dann haben wir Sündenbock-Safari, Schuld ist immer der andere. So. Mhm. Und das habe ich einfach viel zu oft erlebt. Es mag sicherlich auch positive Beispiele geben, aber in der Tat, also mir fällt jetzt, wo du mich ad hoc fragst, mir fällt noch nicht mal konkret eines ein. Ja, ich kenne natürlich Geschichten in New School Unternehmen. Wir sprechen ja jetzt von den Old School klassischen Unternehmen. Mhm. In New School Unternehmen habe ich das. Weil in New School Unternehmen, also diese jungen Unternehmen, das sind nicht nur Startups, das sind nicht nur kleine Unternehmen. Ja, Startups können ja sehr schnell sehr groß werden. Und die haben weder eben diese Top-Down-Strukturen, die haben weder dieses alpha-hierarchische Denken, was wir in den klassischen Unternehmen noch haben. Und hier sind es tatsächlich die Mitarbeiter, die sich zusammentun, die sozusagen Circles, Kreise bilden um Kunden herum, um Aufgaben herum und interdisziplinär, cross-hierarchisch über das Unternehmen, Trans-Unternehmen hinaus sogar sich zusammentun. Also da haben wir ganz andere Vorgehensweisen und da haben wir ganz andere Voraussetzungen und Mindsets auch. Und da können natürlich Dinge auch gelingen. Ja, darf ich noch ein Beispiel?
Tun Sie eine
Beispiel erzählen? Am Beispiel kann man es immer so gut. Oder du hast viele Fragen. Weil ein Beispiel dauert natürlich immer einen kleinen Moment, bis es erzählt wird. Also ich habe das habe ich selber erlebt. Also klassisch Hausratversicherung muss irgendwann mal erhöht werden und plötzlich von der langen Weltreise fiel mir ein. Also sollte ich im Vorfeld machen, nicht dass während ich unterwegs bin, da gerade was passiert. So, also ich spreche dann mit einer Mitarbeiterin, die ist auch kompetent und sagt mir, ich schicke Ihnen alles Nötige für diese Hausratserhöhung, schicke ich Ihnen zu. Kaum 4 Wochen später kommt so ein dicker Umschlag mit Unterlagen. So, und das war jetzt noch 3 Tage vor meiner Reise. Ja, ich war schon unruhig geworden, habe ich gesagt, so, ich unterschreibe das jetzt und schicke das vorsichtshalber per Einschreiben Einwurf, damit es auch ja noch rechtzeitig ankommt. So, ich komme nach ungefähr einem Monat komme ich zurück und habe ein Schreiben da, also konnten wir nicht annehmen. Es fehlt eine Seite im Vertrag. Es stand aber zum Beispiel nicht da, welche Seite denn fehlte, damit ich die auch hätte suchen und finden können. Also alles tut unfreundlich. Man denkt einfach nicht darüber nach, wie sieht das auf Seiten des Kunden aus? Wie können wir es für den Kunden einfach, vielleicht für uns schwer? Ja, das ist auch so eine Frage, die sich stellt. Wie machen wir es für uns schwer, damit es für den Kunden einfach ist? Ja, in kundenunfreundlichen Unternehmen ist es umgekehrt. Der Kunde soll arbeiten, damit es das Unternehmen einfach hat. So. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss dann nochmal anrufen, also immer mit der üblichen Warteschleifen und bla bla bla. Es gibt Unternehmen, da darf man sich an dem Tag nichts mehr vornehmen, weil man braucht einfach so seine Zeit. Und wir fahren dann zusammen raus. Also die erste Seite vom Vertrag, die ist auf der Rückseite vom Anschreiben. Ja, also es ist ja gut, an Rückseiten zu beschriften, aber auf der Rückseite vom Anschreiben hätte ich nicht die erste Seite des Vertrages erwartet. Ja, und jetzt ging das nochmal ungefähr 4 Wochen und endlich hatte ich die Erhöhung. Also insgesamt 1 Monat Urlaub plus 2x4 Wochen. So lange hat das gedauert, um eine simple Hausratsversicherung Erhöhung zu haben. Und dann habe ich nie mehr was von denen gehört. Ja, Kundenfreundlichkeit bedeutet ja nicht nur einen Vorgang abzuarbeiten, sondern wie binde ich den Kunden? Wie erzähle ich Geschichten, dass der Kunde über mich spricht? Ja, dass er seiner ganzen Gemeinschaft online und offline weitererzählt, wie toll es ist, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten. So. Und dann erzählte mir die Geschichte von Lassie. Ja, sie hat einen Hund und sie suchte eine Hundeversicherung und sie entdeckte Lassie. So, als Hundeversicherung. Und dann hat sie irgendwie gleich angesprochen, ja, weil das schon als Name emotional ist. Und sie ruft da an und spricht mit einem Chatbot. Und dieser Chatbot, das ist eben einer von den Guten. Es gibt ja extrem schlechte Chatbots, leider. Das war eben ein guter, ja, und innerhalb von 5 Minuten hatten die alles geregelt und der Chatbot sagt, ich schicke dir gleich die Unterlagen per Mail und dann macht es schon pling. Während die noch sprachen, machte es pling, pling und alle Unterlagen waren da. So, also so einfach kann es gehen, aber das ist erst der Anfang von der Geschichte, weil jetzt geht's erst los. Ich brauche Kundenbindung, ja, und ich brauche originelle Geschichten und ich muss Dinge für den Kunden tun, damit ich seine emotionale Verbundenheit, seine Loyalität und vor allen Dingen das Wichtigste, was der Kunden tun kann, eben weitererzählen. So. Also wie kann ich dieses Weitererzählen, diese Verbundenheit und dieses Weitererzählen anregen? Also Lassie schickt den bestehenden Kunden immer mal wieder Tipps zum Thema Hunde, zum Thema Hundepflege, zum Thema, wie halte ich den Hund gesund? Ja, die Versicherung, dann könnte ich sagen, ja, was hat eine Versicherung damit zu tun? Aber das ist ja eben genau der Punkt, dafür zu sorgen, dass der Hund gesund bleibt. Und das Herrchen und Frauchen mehr darüber weiß, wie der Hund gesund bleibt, damit er eben nicht krank wird und die Versicherungsgesellschaft dann eben hier in Anspruch genommen wird. Also alle Beteiligten haben jetzt einen Vorteil. Die Gesellschaft wird weniger Versicherungsfälle, Herrchen, Frauen wird klüger, was den Hund betrifft und Hund bleibt länger gesund. So. Und um das Ganze anzuregen, gab es dann ab und an einen kleinen Wettbewerb mit Fragen, Antworten. Also wie schlau ist Herrchen, Frauchen geworden? Und es gab dann eine Reduktion von der Prämie, wenn die da entsprechende Punkte machte. Nur um zu sagen, was man alles tun kann, um die Kundenbindung zu erzeugen, um Leidenschaft und Loyalität zu erzeugen und Weiterempfehlungen anzuregen. Und in einem klassischen Unternehmen lässt man den Kunden, nachdem er gewonnen ist, allein. Und das ist der große Unterschied zwischen einem kundenorientierten und einem kundenorientierten Unternehmen, was man alles tun kann und wie der Kunde sowas heute erlebt.
Jetzt haben wir verstanden, was beim Kunden ankommt.
Ja.
Was ich total spannend finde, ist, wie kriege ich jetzt Mitarbeiter dazu, dass genau dieses proaktive Verhalten, genau diese Extrameile gehen, Bestandteil ihrer DNA wird. Weil das ist ja die Transformation, die ich brauche.
Die Mitarbeiter wären dazu bereit. Ich verstehe jetzt erst, worauf du hinaus möchtest. Die Mitarbeiter wären dazu bereit. Ja, weil wir Menschen sind Herdentiere. Das heißt, wir sind von Haus aus dafür gemacht, dass es anderen gut geht. Ja, dass wir Teil einer wertvollen Gemeinschaft sind. Menschen brauchen Sinn. Menschen wollen Teil einer wertvollen Gemeinschaft sein. Und die wollen zeigen, dass sie es wert sind, in dieser Gemeinschaft zu bestehen. Das ist der ursprüngliche Sinn des Menschen in einer menschlichen Gemeinde, als Gemeinschaft, als Herdentier. Ja, und Führungskräfte glauben das immer nicht, aber das ist es. Wir haben dieses helfen wollen und dass es anderen auch gut geht, das haben wir in unserer DNA und es gibt ja auch einen guten Grund. Ja, ein einzelner Mensch konnte noch nie in dieser wilden Welt überleben. Wir konnten nur überleben, wenn wir Teil eines Stammes waren, immer schon. Und ausgegrenzt zu sein, alleine in der Wüste, das ist der sichere Tod. Ja, das heißt, es gibt gute Gründe, ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft zu sein und etwas beitragen zu wollen. Und dieses Wollen, das müssen wir anregen, das wird aber verhindert durch Strukturen und Prozesse und schlechte kundenunfreundliche Mindsets. Das Wollen wäre da, liebe Führungskräfte.
Jetzt müsste ich das aber natürlich tatsächlich übersetzen in ein Narrativ, das sagt, jetzt nicht nur nach außen, sondern auch wenn ich ein Silo überwinden möchte, auch nach innen wollen wir helfen. Also unser Ziel ist ja, dass wir gemeinsam was schaffen, was viel größer ist, als was jeder alleine sonst hinbekommen würde.
Ja, ja.
Gibt es solche Narrative wirklich oder ist das nicht auch einfach nur Lippenbekenntnisse oder werden die dann immer konterkarikiert durch die Organisationsstruktur? Also ich will jetzt eigentlich, dass du da Hoffnung gibst und das jetzt nicht sagst, ja, es wäre schön, aber es funktioniert halt dann doch nicht.
Doch, es, es kann Es kann natürlich funktionieren, aber dafür müssten die Führungskräfte bereit sein, eben ihre Strukturen und Prozesse zu verändern. Und solange das nicht passiert, gelingt es nicht. Ja, und ich empfehle immer, in die neuen Unternehmen zu gucken. Ja, also ein Start-up zum Beispiel. Also wenn ein Start-up überhaupt erfolgreich sein will, dann erzählt es die Geschichte, weshalb dieses Start-up gegründet wird und weshalb der Mehrwert da ist. Ja, nicht, weil ich maximalen Profit machen möchte und irgendwie Marktführer irgendwas sein will. Das ist ja das klassische Ziel eines alten Leitbildes. Sondern ein Start-up möchte die Welt verändern, möchte etwas Gutes für die Welt tun, für die Gemeinschaft tun, möchte für den Planeten etwas Gutes tun.
Ja, das sagt der Elon Musk auch. Ist das nicht auch schon ein bisschen abgeschmackt? Mich spricht das jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so an. Das ist die Geschichte von Google, das ist die Geschichte von Elon Musk und das ist die Geschichte von Facebook gewesen. Das langweilt mich doch auch, weil es doch als heuchlerisch mittlerweile schon entlarvt wurde.
Weil diese Unternehmen irgendwann diesen Start-up-Gedanken verloren haben und ein Profit.
Größer geworden.
Nee, ein Profitunternehmen werden mussten. Das ist der Unterschied. Sobald ein Unternehmen den eigenen Profit in den Vordergrund stellt, verändert sich das, verändert sich der Purpose. Ja, sinnstiftend zu sein, eben ein Unternehmen muss Gewinne machen. Klar, auch ein Start-up muss Gewinne machen. Aber dieser Sinn des Unternehmens, ja, der ist dreigeteilt. Ich muss natürlich Gewinne machen, Profit. Ich will etwas für die Menschen tun, People. Und ich will etwas für den Erhalt des Unternehmens, den Erhalt des Planeten tun, Planet. Profit, People, Planet. Das ist der dreigeteilte Purpose. Und sobald dieser Purpose einseitig auf Profitmaximierung geht, vergesse ich die Menschen, sprich die Mitarbeiter und die Kunden, also das Mitarbeiterwohl oder die Mitarbeiterbereitschaft, Großes vollbringen zu wollen und das Kundenwohl und den Planet sowieso. Ich erzeuge maximal Externalitäten, nur weil ich den Profit maximieren will. Und wenn ein Unternehmen sich dahin dreht, das ist natürlich bei Facebook passiert, die du nennst, das ist bei vielen Unternehmen so passiert, dass dann plötzlich nicht mehr der Kunde im Vordergrund stand und nicht mehr die Mitarbeiter nicht mehr gehört wurden. Und dann ist es ein falscher Dreh.
Meiner Meinung nach passiert das in allen großen Unternehmen, auch wenn sie Non-Profit-Organisationen sind. Also ich sehe das, kenne das bei Wohnungsbaugesellschaften, ich kenne das bei, ja, jetzt außer den Ärzte ohne Grenzen oder so, da kann ich es nicht wirklich beurteilen, aber selbst bei großen Unternehmen, die eine unfassbar große Spendensammelorganisation mit sich tragen, wo du sagst, eigentlich die Idee ist völlig klar, was wir tun wollen, auf der anderen Seite organisieren die sich auch nach dem erzielten Spendenaufkommen. Erfolg ist, wenn wir möglichst viel einwerben. Und da geht für mich zum Beispiel dieser Sinn zum Teil auch schon verloren. Also meine Hypothese ist, je kleiner ich bin, umso leichter ist es, dieses Narrativ, so wie du das jetzt beschrieben hast, zu leben. Je größer ich als Unternehmen wäre, umso mehr drängen sich dann diese klassischen Macht- und Organisationsstrukturen auf, die dann halt einen großen Stamm mehr bewegen als einen kleinen Stamm.
Das muss nicht so sein.
Meistens so.
Ja, ist meistens so, weil plötzlich Finanziers da sind, Investoren da sind, die einfach diesen maximalen Profit wollen. Und dem wird alles untergeordnet. Und den Quartalsergebnissen wird alles untergeordnet. Ja, solange ich Quartalsergebnissen arbeite, bin ich immer im Unternehmen in der Kurzfristigkeit. Und wenn dann, weil Quartalsergebnisse, Punktlandungen auf Ziele mit Bonus hinten dran, weil das dann den Vorrang hat, werden Innovationen, wertvolle Innovationen in die Zukunft verschoben, aus den Strategiepapieren entfernt und geraten in Vergessenheit, als Beispiel. So. Also, wenn wir schon als Unternehmen hingehen würden und würden uns endlich aus dieser Quartalsfixierung lösen, ja, das wäre zum Beispiel ein erster wichtiger Schritt. Das können börsenorientierte Unternehmen nicht, aber alle anderen, auch große Unternehmen, große familiengeführte Unternehmen, die können das. Wenn die erkennen, dass das eine Krux ist, die ich konkret verändern kann, auf halbjährig zum Beispiel oder auf rollieren zum Beispiel. Ich müsste parallel dazu natürlich auch die Bonusprogramme verändern. Also wir sind jetzt konkret im Handeln, was können wir tun? Ich müsste die Bonusprogramme verändern, weil solange ein Bonusprogramm auf Erreichung von Zielvorgaben beruht, die in aller Regel eben Finanzkennzahlen sind, Erreichung von irgendwelchem Umsatz oder Rendite oder Profit, was auch immer. Ich müsste diese Bonusprogramme verändern, weil sobald ich ein Bonusprogramm verändere auf Innovation, Fortschritt des Unternehmens, ja, und jetzt werden Führungskräfte dafür belohnt, dass sie Fortschritt und Innovation ins Unternehmen bringen. Und das ist in den Zielvereinbarungen aller enthalten, vor allen Dingen der großen Köpfe im Unternehmen. Sobald ich das tue, wird es sich im Unternehmen drehen. Menschen rennen dafür, für das sie belohnt werden. Und wenn ich die Belohnungsprogramme verändere, verändere ich schon etwas im Unternehmen. Ja, nur eine Top-Führungskraft, ja, die sitzt eben auf diesem Ast von Profit und von Krücken der Macht und fetten Boni, die wird das nicht verändern aus Eigeninteresse. Und da sind wir wieder beim Mindset und dann da sind wir dann wieder, woran es letztlich scheitert.
So, jetzt habe ich eine Vorstellung, wie mein Narrativ ausschauen könnte.
Ja.
Jetzt stelle ich fest, es gibt Strukturen, die komplett dem entgegenlaufen. Dann kann es nicht funktionieren. Und dein Argument ist, jetzt müssen wir erstmal an die Strukturen beiseite schaffen. Das ändert nichts daran, dass das Narrativ gut ist und geeignet ist. Aber es kann nicht wirken, wenn die Strukturen dagegen stehen.
Ja, mein Argument ist, es muss sich zuallererst das Mindset verändern. Ja, weil wenn das
Mindset. Aber brauche ich ja das Narrativ, Henne Ei. Was brauche ich jetzt vorher?
Ich brauche als erstes ein wahres Narrativ, das auf einem wahren Mindset beruht. Ja, und die meisten Stories im Unternehmen sind eben nicht wirklich. Man tut so, als ob. Ja, jede Führungskraft weiß, dass das Unternehmen nur überlebt, wenn Innovationen in die Unternehmen kommen. Das weiß ja jede Führungskraft. Aber Top-Führungskraft. Aber jede Führungskraft hat eben auch eigene Interessen, weil hinter der Führungskraft steht ja eine ganze Welt. Da steht Familie, da stehen Kinder, da steht Häuschen gebaut. Kinder wollen auf die Uni gehen, schicken Urlaub machen, angeben, ja, mit der Luxusjacht, mit was auch immer. Das steht halt im Hintergrund. Das heißt, jeder Mensch hat auch, jede Führungskraft hat auch Eigeninteresse. Und das ist der entscheidende Punkt. Was ist das wahre Mindset? Sind es nur vorgegaukelte Stories? Ist es nur Fassadenmalerei? Oder ist es wirklich, wirklich ernst gemeint? Ja, und du wolltest ein Beispiel, eins von den Beispielen, die auch immer wieder zitiert wird, ist Patagonia. Ja, Patagonia ist kein kleines Unternehmen. Ja, Patagonia ist ein Unternehmen, die machen eben hier Klamotten für Outdoor.
Ja.
Der Mensch von Patagonica, das ist im letzten Jahrhundert gegründet worden, ist ein Kanadier, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, tut ja auch nichts zur Sache. Der hat irgendwann, also die machten Outdoor-Klamotten am Anfang für Bergsteiger. Und er hat festgestellt, mit dem Bergsteigen zerstören wir den Fels. Ja, weil wir eben einfach beim Klettern immer Nägel in die Wände hauen müssen. Und dieses, wir zerstören die Natur, war für ihn wichtiger. Also dieser Gedanke, wir zerstören die Natur, wir müssen daran etwas ändern, war für ihn wichtiger als der Maximalprofit. Ja. Und da hat das angefangen. Und dieser Unternehmer, ja, der stiftet heute seinen gesamten Gewinn, also über dem, was das Unternehmen braucht, um voranzukommen, alle Leute gut zu bezahlen und so weiter und so fort, Tolles für die Kunden zu machen, stiftet der den Rest, die Erde. Die Erde, also unser Planet Erde, ist sozusagen deren einziger Aktionär. Alles, was nicht zum Erhalt des Unternehmens, zum guten Erhalt des Unternehmens beiträgt, wird an die Erde gestiftet. Nur um zu sagen, solche Mindsets sind möglich und sehr viele junge Unternehmen haben diese Mindsets. Und solange die im Unternehmen nicht von so Geier-Investoren, es gibt ja auch Investoren mit einem guten und langfristig orientierten Mindset, es gibt aber auch die Geier-Investoren. Und die Frage ist, von wem bekomme ich am Ende das Geld? So. Und
ich kenne kenne das ja aus der Markenforschung, wo du sagst, wir bilden eine Marke, das wäre jetzt auch praktisch dein Narrativ, und dann brauchen wir Reasons to Believe. Also ich handle dann auch entsprechend dem, was ich mit meiner Marke verspreche. Das ist aus deiner Sicht also eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich ein Narrativ als Unternehmen dann auch als belastbar weiterentwickeln kann.
Ja, ja.
Weil das in dem Moment, wo ich dagegen verstoße, ist es eben auch schon dahin.
habe ich sämtliche als Führungskraft. Und die Mitarbeiter haben ein sehr feines Gespür dafür.
Ja.
Ist das nur ein Fassadennarrativ, weil jetzt alle solche Narrative bauen und Good Purpose und so weiter machen? Ist es Fassade oder ist es wirklich von Herzen sozusagen, von Herzen mit aller Inbrunst gemeint? Die Mitarbeiter haben dieses Gespür dafür. Und die würden für falsche Narrative nicht gehen. Ja, für echt.
Wie baue ich jetzt so ein Narrativ, dass es belastbar bleibt? Weil ich habe ja Rahmenbedingungen, wo ich sage, naja, also ich darf es jetzt nicht übertreiben. Es muss schon irgendwie passen zu dem, wo ich jetzt stehe als Unternehmen. Aber wie komme ich dann an den Punkt, sage ich, ich möchte ein besseres Narrativ schaffen, das belastbar ist, wo ich die Störer, die es sowieso gibt, schon ein bisschen mit berücksichtige. Wie gehe ich denn da am besten vor?
Also ich mache es auf jeden Fall nicht alleine. Ich mache es auch auf jeden Fall nicht im stillen Kämmerlein, nur mit meinen Top-Vorstandskollegen zusammen, sondern das Ideale ist, ich baue es mit engagierten Mitarbeitern zusammen, aus der Mitte des Unternehmens heraus. Ja, und diese engagierten Mitarbeiter, da sollten vor allen Dingen junge Menschen dabei sein. Ja, weil diesen jungen Menschen gehört unsere Zukunft. Ja, und denen müssen wir für die Zukunft eine Chance geben. Ja, und das ist das Traurige im Moment. Ja, wir zerreden den jungen Menschen die Zukunft. KI kann uns zerstören, die Umwelt kann uns zerstören, alles Krieg, was auch immer, alles kann uns letztlich zerreden den jungen Menschen die eigene Zukunft und wundern uns dann, dass die nicht mehr so engagiert im Unternehmen aktiv werden wollen. Ja, alles das hat Gründe. Die Frage ist, wo, Henne-Ei, ja, wo beginne ich das zu drehen? Und das kann ich heute nicht mehr im stillen Kämmerlein irgendwo auf dem Berg bei einer Strategiesitzung hinbekommen, sondern ich muss die in den Boardroom lassen, denen die Zukunft wichtig ist. Ja, das sind auf jeden Fall Menschen, die Umwelt und Klima schützen wollen. Das sind auf jeden Fall talentierte junge Menschen, die eben tatsächlich etwas bewegen wollen und die ein Stück auch wüssten, in welche Richtung das gehen könnte. Und dann macht man gemeinsam so ein Narrativ, wo man den Mittelweg findet. Wie gesagt, Profit, People, Planet. Diese drei Dinge sollten in den Narrativen sein und sollten dann auch repräsentiert werden. Und es sollte auch klar sein, also ich vertrete diese Ideologie, es sollte klar sein, dass ein Unternehmen einen anständigen Profit machen muss, aber keinen Profit auf Kosten von Menschen und auf Kosten unseres Planeten. Und diese Externalitäten, so nennt man das ja, also Kosten, die auf dem Rücken von Menschen, ja, mit den Körpern von Menschen erzielt werden, die sehr wenig Lohn für ihre Arbeit bekommen oder auf dem Rücken von armen Ländern, die wir sozusagen ausbeuten, um hier bei uns maximal Profite zu erzielen. Das sollte nicht mehr stattfinden. Dann ist es ein guter Profit für alle.
Jetzt gibt's noch einer meiner letzten Punkte, würde ich sagen, weil wenn jetzt unterstellen wir mal, wir haben dieses Narrativ entwickelt, gemeinschaftlich in der gesamten Organisation. Dann ist es meistens, man nennt das auch gerne die Lähmschicht, nämlich so diese mittlere Führungsebene, die eigentlich notwendig ist, um dieses Narrativ in die Breite zu tragen und es selber vorzuleben.
Ja.
Auf der anderen Seite sind es die, die am meisten vielleicht auch verlieren könnten und das vielleicht deshalb gar nicht so gerne tun. Wie befähigst du denn mit oder wie nimmt man denn mittlere Führungskräfte am besten mit, damit sie selbst einerseits gute Erzähler sind und andererseits auch den Gedanken mittragen?
Ja, also meiner Meinung nach die Lähmschicht, also die Mittelschicht, die mittlere Führungsschicht, die entsteht dadurch, dass man denen schlechte Spielwiesen gibt. Ja, die sollen sozusagen umsetzen, das, was oben erdacht worden ist, so absurd und so abstrus es auch sein mag, um dort irgendwelche Ziele zu erreichen, das sollen die jetzt umsetzen in der Mitarbeiterschaft. Ja, und ich war ja selber so lange Führungskraft, wenn ich nicht habe dran glauben können, wenn jemand nicht dran glauben kann, dass der richtige Weg ist, dann kann er das nicht so vermitteln, an seine Mitarbeitenden vermitteln, dass die einen exzellenten Job machen. Ja, dann kann er das so vermitteln, dass die Mitarbeitenden Dienst nach Vorschrift machen, aber die machen eben nicht diese Extrameile, die notwendig wäre, um hier eine maximale Kundenorientierung zu erreichen. Ja, denn die mittlere Führungsebene ist im Grunde genommen der Hebel sozusagen, ist das ausführende Organ, damit das Fußvolk, die Mitarbeitenden, klassische Oldschool-Denke, ja, damit das Fußvolk sozusagen ohne Widerworte in die vorgedachte Richtung marschiert. Ja, und in dieser Position stecken die, die man heute so gerne Lähmschicht nennt. Ja, man zeigt auch und sagen, die sind schuld daran, dass es nicht geht. Ja, und die können aber auch manchmal nicht mit ihrem Herzen verantworten, das, was die da umsetzen sollen. Und dann ist es eine Frage der Loyalität. Habe ich die Loyalität sozusagen als mittlere Führungskraft zu meinem Top-Management? Sollte ich habe, wenn ich mir Karriere vorstellen? Oder habe ich die Loyalität eben zum Mitarbeiter, weil ich sage, das ist ein unerreichbares Ziel, das ist ein untragbares Ziel. Ja, ich kann es nicht verantworten, dass meine Mitarbeiter das ohne Wenn und Ja und Aber umsetzen sollen. Und dann geht die Loyalität dieser Führungskraft zum Mitarbeiter hin und der verbindet sich mit den Mitarbeitern. So, und eine mittlere Führungskraft, die Karriere machen möchte, das sollte die besser nicht tun in einer klassischen Organisation. Also du siehst, man sieht so ein bisschen dieses Dilemma, in dem die Menschen stecken. Ja, und deswegen ist es so wichtig, was ich immer sage, erstens Mindset im Jobführungsmanagement und dann Strukturen und Prozesse. Weil wenn ich die Strukturen und Prozesse verändere, dann verändere ich die Spielwiesen für das mittlere Management. Und plötzlich habe ich mittleres Management und Mitarbeiter, die gemeinsam für eine tolle Sache streiten und gemeinsam erst dazu beitragen wollen, tatsächlich wollen, wenn es gute Ziele sind, wenn es ein konstruktives, positives Narrativ ist für alle Beteiligten, dann gemeinsam dieses Ziel erreichen zu wollen.
Dann habe ich abschließend noch eine Frage an dich. Wenn wir nochmal auf die Idee eines zukunftsfähigen Narrativs für Unternehmen heute denken. Welche Art von Geschichte, außer diesen drei Elementen, vielleicht kannst du es nochmal konkreter ausführen, welche Art von Zukunftsgeschichten brauchen denn Unternehmen heute, damit sowohl die Kunden als auch die Mitarbeitenden auf allen Ebenen, wie du das gerade so schön geschildert hast, wirklich mitgehen? Was bräuchte so ein Narrativ?
Also so ein Narrativ braucht Ethik und Moral. Ja, wenn ich für ein hehres Ziel, also wir sprechen ja von hehren Zielen, wenn ich als Mensch, als Mitarbeiter ein hehres Ziel vertreten kann, wo der Planet, ja, ich mach's mal konkret jetzt daran fest, wo der Planet nicht weiter zerstört wird durch den Unternehmenszweck, wo Klima und Umwelt und Arten nicht weiter zerstört werden durch den Unternehmenszweck, wenn ich so ein hehres Ziel habe, dann gehen die Menschen dafür. Wenn ich ein Unternehmen bin, das nicht auf Kosten ärmerer Länder und Menschen in ärmeren Ländern einen Maximalprofit erzeugen will, wenn ich ein solches Unternehmen bin, dann gehen die Menschen dafür. Ja? Und ich würde sogar andersherum sagen, als Mitarbeiter, solange wir können, haben wir die Wahl, ob wir in so einem Unternehmen arbeiten wollen oder nicht. Und ich sage Unternehmen, die also ein schlechtes Narrativ entwickeln, einen schlechten Purpose haben. Im Moment sieht's nicht so rosig aus, aber es gab Zeiten, da sind solche Mitarbeiter in Scharen gegangen, weil die sagen, ich kann das mit meinen Moralvorstellungen, kann ich das nicht vereinbaren. Ich schlafe abends schlecht, wenn ich weiß, dass ich dazu beitrage, dass hier Negatives, Toxisches, Destruktives in der Welt passiert, weil es mein Unternehmen gibt. Und die Mitarbeiter, die es sich nicht leisten können zu gehen, die machen eben Dienst nach Vorschrift. Ja, es gibt diesen neuen Begriff Quiet Cracking. Das heißt sozusagen im Herzen ist was zerbrochen. Und ich mache jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift, weil ich es mir nicht leisten kann, jetzt auf das Gehalt zu verzichten und in die Unsicherheit zu gehen, kriege ich einen neuen, besseren Job, ich habe Familie, ich habe Kosten im Hintergrund, was auch immer. Diese Unternehmen, die bekommen maximal eine mittelmäßige Leistung ihrer Mitarbeiter, verlieren die Kunden, sobald die Kunden merken, wo das Ganze hingeht. Also diese Unternehmen sind die können jetzt noch ein Quartal retten und noch ein Quartal retten und vielleicht noch ein Quartal retten, aber das sind die dann irgendwann als erstes den Bach runtergehen.
Ganz herzlichen Dank, liebe Anne. Dann haben wir ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön.
Gerne.
Das war Anne Schüller, Keynote-Speakerin und mehrfach ausgezeichnete Bestseller-Autorin zum Thema Narrative für eine bessere Zukunft. Mehr Informationen zu Anne und ihrem neuesten Buch findest du wie immer in den Shownotes. Ein starkes Narrativ lebt davon, geteilt zu werden. Deshalb, wenn du Kollegen oder Partner hast, die gerade mitten im Change-Prozess stecken oder mit starren Silo-Strukturen kämpfen, teile diese Episode doch einfach mit ihnen. Kundenzentrierung treibt man am besten gemeinsam voran. Und die richtigen Narrative helfen, wirksam auch an der vermeintlich starrsten Unternehmenskultur zu arbeiten. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn sie dir gefallen hat, lass ein Like da oder sogar einen Kommentar. Der wird auch bestimmt gelesen. In 14 Tagen geht es weiter. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.